Sitz. Genau. Perfekt. Heute ist der Tag im Jahr, auf dem ich mich als Kind immer gefreut habe. Silvester. Die Nacht oder der Abend im Jahr, an dem ich immer lange wach bleiben konnte. Bis nach so 24 Uhr. An den anderen Tagen, da mussten wir schon früher ins Bett, aber an Silvester, da war es das absolute Highlight. Bis 24 Uhr noch länger wach bleiben. Außer an dem einem Silvester, in dem einem Jahr, als ich bei meiner Tante übernachtet habe, bei meinem Cousin. Die schickte uns um 22 Uhr ins Bett mit dem Kommentar, ihr seid noch zu klein, um so lange wach zu bleiben. Ich war 15. Und es war wirklich deprimierend. Und so um 24 Uhr mache ich euch dann so kurz wach, dann könnt ihr kurz aus dem Fenster schauen, Feuerwerk anschauen und dann müsst ihr wieder schlafen. Fand ich doof. Aber die ganzen anderen Jahre war es so das Highlight. Lange wach bleiben. Heute, so mitten in den 40ern, merke ich, 22 Uhr schon ganz schön spät, 24 Uhr noch mehr. Aber ich schweife ab. Eigentlich wollte ich nur sagen, heute endet das Jahr 23. Und wie für jedes Jahr, ist ja auch für dieses vergangene Jahr eine Jahreslosung rausgegeben worden. So eine Art Leitvers, der über dem ganzen Jahr stand. Und sehr wahrscheinlich ist er euch ja auch immer mal wieder begegnet. Dieser Vers, dieser Satz von Hagar, du bist ein Gott, der mich sieht, aus Genesis 16, 13. Du bist ein Gott, der mich sieht. Für sich genommen klingt das ja nach einem wunderschönen Lobpreislied oder einem schönen Spruch auf Kärtchen oder Postern oder Schnürsenkelhaltern. Und so die christliche Merchandise-Abteilung hat ja so manches auf den Markt geworfen, ja. Aber die Tiefe der Aussage dieses Verses, du bist ein Gott, der mich sieht, die kann man eigentlich nur auf dem Hintergrund des damaligen Geschehens verstehen. Und in diesem Bericht über Hagar und über ihren Sohn steckt noch so viel mehr drin. Und das dachte, so zum Abschluss des Jahres, so ein letztes Mal nochmal diese Geschichte von Hagar und dem, was da alles passiert ist. Und die meisten von euch werden das ja wahrscheinlich so in Kurzform schon kennen. Und aus dem Grund nur so, werden das schon kennen, und aus dem Grund nur so eine Kurzform jetzt. Das Ganze fing ja mit Abraham an. Welcher von Gott diese Verheißung bekommen hat? Abraham, ich will dich segnen und aus dir ein ganz großes Volk machen und dadurch alle Menschen segnen. Das stand ja über dem Leben von Abraham und seiner Frau Sarai. Nur es gab dieses eine Problem. Sie hatten keine Kinder. Denn Sarai, die konnte keine bekommen. Und im Laufe der Jahre sind sie immer älter geworden. Die biologische Uhr tickte immer weiter und irgendwann war klar, da wird sich nichts mehr tun. Aber was dann mit dieser großen Verheißung, dem Erben, der dann zu einem mächtigen Volk werden wird und durch den alle Menschen gesegnet werden? Wir heutzutage so in der Rückschau wissen, was gemeint war oder was Gottes Plan war. Aber für die beiden ist das ja eine echte Frage gewesen. Gibt es noch irgendwas, noch irgendeine Möglichkeit, die sie tun müssen, sollen oder können, damit sich Gottes Zusage doch noch erfüllt? Was können sie tun? Und dann kam den beiden, oder besser Sarai, diese Idee. Es gab da diese Hagar, eine ägyptische Sklavin, die irgendwann zur persönlichen Dienerin von Sarai geworden ist. Im Mittelalter hätte man sie wahrscheinlich so Kammerzofe genannt. Und auch wenn sie damit eine schon recht hohe Position innerhalb dieser Sklavenschaft, dieser Dienerschaft hatte, war aber der Sprung zu ihrer Herrin Sarai in der sozialen Rangordnung noch enorm hoch. Sie ist die Sklavin und Sarai die Herrin. Und dann kam der Tag, der im Leben von Hagar so viel veränderte. Sarai erklärte Hagar nämlich, du hast eine neue Aufgabe. Du wirst zur Leihmutter. Du gehst zu Abraham ein, wie es die Schlachterbibel nennt, und sollte es dann zur Schwangerschaft kommen, dann musst du das Kind austragen, aber die Mutter, die rechtliche Mutter, werde dann ich sein. Sarai. Und ich weiß nicht, wie es Hagar damals damit ging, aber ein deutlicheres Zeichen als du bist nichts wert, du bist Sklavin, gibt es wahrscheinlich nicht. Sie hatte keine Wahl, sie ging bei Abraham ein und wurde tatsächlich schwanger. Und damit gelang ihr das, was eine Sarai bei all ihrem Reichtum, ihrer Schönheit und all ihrer Stellung nicht geschafft hat. Sie, Hagar, die Sklavin, wurde schwanger. Sie, die keine Rechte hatte, trug plötzlich den Stammhalter, den versprochenen Sohn unter ihrem Herzen. Sie hatte das geschafft, wozu eine Sarai in den Augen der damaligen Gesellschaft versagt hatte. Sie schaffte es, schwanger zu werden. Und jeden Tag muss ihr diese Tatsache ein Stückchen mehr klar geworden sein. Und Abraham muss das Denken bei ihr gefördert haben. Zumindest deutlich gewisse Vorwürfe von Sarai an ihn zu. Klar, denn mit Hagar hatte er ja endlich das, worauf er schon so lange hat warten müssen. Endlich wird die große Verheißung Gottes wahr. Er, Abraham, hat es doch noch geschafft, hat eine Idee bekommen, wie Gott seine Zusage erfüllen kann. Und wie er zu einem Stammvater von einem großen Volk werden kann. Und Hagar selbst, die muss in der ganzen Sache so Morgenluft gewittert haben. Sie fing an, sich gegenüber Sarai ihrer Herren verächtlich zu benehmen. Ihr konnte ja nichts passieren, dachte sie. Sie ist schwanger mit dem Stammhalter. Doch das war ein Trugschluss. Denn rechtlich war sie ja immer noch die Sklavin und Sarai die Herrin. Und auch Abraham hat das irgendwann bestätigt und meinte, Sarai, mach mit Hagar, was du willst. Sie ist in deiner Hand. Und Sarai, die drehte komplett auf und demütigte Hagar so brutal und so lange, bis diese ihre Koffer packte und ging und floh, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat. Es war ein Kampf um die Macht, den Hagar verlor. Ihr war klar, selbst nach der Geburt wird sie die Sklavin sein und den demütigen Sarais unterworfen sein. Und darum floh sie und nahm ihren Sohn mit. Und das muss eine total harte Entscheidung gewesen sein, denn damit raubte sie ja ihrem Sohn die Möglichkeit, der Erbe von dieser großen Familie und später auch von dieser großen Verheißung zu werden. Er, der nach seiner Geburt zum Stammhalter einer großen Nation hat werden sollen, wird nun in Armut aufwachsen, als Sohn einer unverheirateten, armen, rechtlosen Frau. Hagar floh in Richtung ihrer alten Heimat Ägypten, den Weg durch die Wüste. Doch die Flucht, die blieb ja nicht unbemerkt. Jemand folgte ihr. Gott selbst, durch seinen Engel. Und an dieser Stelle gibt es diese wunderbare Formulierung in der Bibel. Und der Engel fand sie am Brunnen. Gott macht sich auf die Suche nach Hagar. So wie damals, vor ganz vielen Jahren nach der ersten Sünde, er Adam und Eva suchte. Und natürlich wusste Gott ja, wo Hagar war. Aber dieses Finden, das ist dieses aktive Nachlaufen, ein sich auf die Suche machen nach dem, was einem wirklich wichtig ist. Hagar ist Gott wichtig. Wo andere nur die Sklavin sehen, sieht Gott Hagar. Sie, Hagar, ist dem Schöpfer des Universums wertvoll. Er hatte sie die ganze Zeit im Blick. Und nun in ihrer härtesten Stunde zeigt er sich ihr. Hagar, ich bin da. Ich war es die ganze Zeit, ich sehe dich. Du bist nicht alleine, du bist in meinem Blick. Gott tröstet Hagar und gibt ihr eine Perspektive. Er zeigt ihr einen Weg, wie sie in ihrer konkreten Situation weiterleben kann. Und Hagar, die ist dankbar, zutiefst dankbar. Und in ihrer Dankbarkeit formuliert sie den Satz, der zur Jahreslosung für uns geworden ist. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und dieses Sehen, das ist ja mehr als nur, er ist ja jemand. Sondern dieses Sehen ist das ganz tiefe Erkennen, wer der andere ist. Gott sieht Hagar. Er sieht ihr Leben, ihre Schuld, die Rebellion gegen Sarai, die sie erst in diese Lage gebracht hat. Er sieht ihre Verletzungen und ihre Lebenssituation. Gott sieht sie und trotz allem liebt er sie. Du bist ein Gott, der mich kennt und trotzdem liebt, singen wir manchmal. Und Hagar erlebt genau das. Gott ist da. Und dieser Gott, der ist dasselbe Gott, der war auch im vergangenen Jahr bei dir. Egal, ob du ihn gespürt hast oder nicht, ob es ein Jahr mit ganz vielen Höhen oder ein hartes Jahr war. Auch dich liebt er und auch mit dir möchte er durch dieses Leben gehen. Das ist der erste Punkt. Es gibt noch einen zweiten Punkt, den wir aus der Geschichte mit Hagar mitnehmen können. Denn der Engel, der gibt Hagar einen Ausblick auf das, was kommen wird. Er spricht zu ihr: Auch von deinem Nachkommen wird ein großes Volk entstehen. Dein Sohn wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermann Hand gegen ihn. Und er wird all seinen Brüdern trotzig entgegenstehen. Welcher Bruder? Ismael, der Sohn, ist ja Einzelkind bei seiner Geburt. Doch es wird irgendwann ein zweites Kind geboren werden, ein zweiter Junge. Und das Unmögliche geschieht. Sarai wird doch noch schwanger und Abrahams Sohn Isaak kommt zur Welt. Und eigentlich ist Ismael der Erstgeborene. Rechtlich gilt ihm aus menschlicher Perspektive die Verheißung. Doch nicht er wird der versprochene Sohn und Staat dieses großen Volkes, sondern Isaak, der Zweitgeborene. Der Engel erklärt Hagar: Auch dein Sohn wird aber auch zu einem großen Volk werden. Doch der Machtkampf, den du mit deiner Herrin hast, der wird sich immer weiter fortsetzen, auch zwischen euren Söhnen. Es ist die Frage, wer ist der wahre Erbe Abrahams und damit Erbe der Verheißung? Ist es der, bei dem menschliches Bemühen im Mittelpunkt stand? Oder ist es der, bei dem Gott aus Gnade die aus menschlicher Perspektive unmögliche Schwangerschaft geschenkt hat? Denn alle natürlichen Versuche, dass Sarai schwanger wird, mal davon abgesehen, dass jedes Kind ein Wunder ist, sind gescheitert. Und darum sind Sarai und Abraham ja erst auf diese Idee mit Hagar gekommen. Die Schwangerschaft mit Isaak geschah nur durch Gottes übernatürliches Eingreifen. Aus Gnade wurde das Unmögliche möglich. Menschliches Bemühen, menschliche Vorstellung auf der einen Seite und Gottes Gnadengeschenk auf der anderen Seite. Und wenn wir die Familiengeschichte von Abraham und seinen Nachkommen lesen, taucht dieser Konflikt immer wieder auf. Gottes Verheißung wird jedes Mal irgendwie an den übertragen, bei dem es eigentlich unwahrscheinlich oder unmöglich ist. Das heißt bei Isaak, Jakob, später der Segen auf Josef. Jedes Mal macht Gott deutlich die Erfüllung dieser Verheißung. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, durch dich alle Menschen segnen. Hängt nicht von menschlichen Maßstäben oder Können ab, sondern alleine von Gottes unverdienter Gnade. Jedes Mal wirft Gott die menschlichen Maßstäbe und Vorstellungen über den Haufen. Es scheint, als ob er über die Generationen hindurch es immer wieder betonen will, es ist alles geschenkt, es ist alles Gnade. Niemand kann und soll sich auf seine eigenen Leistungen oder seinen eigenen sozialen oder familiären Stand irgendetwas einbilden können. Dieser Kampf wird weitergehen, sagt der Engel vor Fraus. Und 2000 Jahre später greift Paulus den Bericht über den Bruderkrieg zwischen Isaak und Jakob, zwischen Isaak und Ismael nochmal auf. In einem Bild. Dass es geht um ein Vergleichen. Denn auch zu seiner Zeit gab es einen Kampf zwischen diesen menschlichen Vorzügen und Bemühen auf der einen Seite und Gottes Gnade auf der anderen Seite. Als die ersten Gemeinden entstanden, da traten plötzlich Menschen auf, die den Christen erklärten: Wenn ihr wirklich vor Gott bestehen wollt, wenn ihr wirklich Christen sein wollt, dann müsst ihr erst dem jüdischen Gesetz Folge leisten, um vor Gott zu bestehen, inklusive Beschneidung, dem Befolgen der Gebote, Rituale und Vorschriften. Und im 4. Kapitel vom Galaterbrief erklärt Paulus, dass in den Worten über diese beiden Söhne Abrahams eine tiefere Bedeutung für uns liegt. Und er legt den Bericht über Ismael und Isaak allegorisch, also so beispielhaft aus. Er überträgt diesen Bruderzwist zwischen den beiden auf seine Zeit. Für Paulus entsprechend im bildlichen Sinne. Die Nachkommen Ismaels den Menschen, welche versuchen, durch das Einhalten der jüdischen Gesetze vor Gott zu bestehen. Die Gesetze des Sinais, das Besuchen des Tempels in Jerusalem. Genau wie Hagar, sagt er, sind sie Sklaven und müssen unfrei diesem Gesetz dienen. Und auf der anderen Seite spricht er den Christen, egal ob Heiden oder Judenchristen oder wie immer sie zum Glauben gekommen sind, dass sie, wie Isaak im Beispiel, Kinder der Verheißung sind. Denn aus Gnade sind sie gerettet. Nicht, weil sie irgendeine Leistung gebracht haben oder sonstige menschliche Vorteile oder familiäres Vorzüge haben. Dieser alte Kampf zwischen menschlichen Bemühens und Gottes Gnade, das ist ein Kampf, der auch bei uns ja immer wieder auftaucht. Nämlich dann, wenn sich irgendwie bei uns das Gefühl einschleicht, wir könnten Gott irgendwie enttäuscht haben oder nicht gut genug für die Beziehung zu ihm, mit ihm zu sein. Ich weiß nicht, wie ein vergangenes Jahr war, aber die Zeit um Silvester und Neujahr ist ja so eine Zeit von vielen, so des Rückblicks und des Ausblicks auf das, was kommt, der guten Vorsätze. Was lief gut, was lief schlecht, was kann im neuen Jahr besser werden, was kann man besser machen. Und es kann sein, dass in dieser Zeit des Reflektierens bei dir Situationen aus dem vergangenen Jahr auftauchen. Dinge, die du gedacht, gesagt, angeschaut oder getan hast, von denen du weißt, dass sie nicht gut sind. Schuld, die du spürst und wo du selbst von dir enttäuscht bist. Konflikte, die vielleicht noch nicht bereinigt sind und die dich immer noch belasten. Oder du spürst bei dir Prioritäten und Antreiber in deinem Leben, die Gott in deinem Leben in den Rang streitig machen und ihn immer mehr in den Hintergrund drängen. Vielleicht sind es auch Enttäuschungen und Sorgen, die dieses Jahr mit sich brachten oder im Kommen nicht mehr auf dich zukommen, die es dir schwer machen, im Moment an Gott festzuhalten. Was es auch immer ist, lass dir eines zusagen, es kommt nicht auf dich an. Nicht du hältst ja Gott irgendwie an der Hand, sondern er hat dich in seiner. Nicht aufgrund deines menschlichen Bemühens oder Wollens oder Könnens oder Einsicht bist, gehörst du zu Gott, sondern es war seine unverdiente Gnade, die dir das geschenkt hat, dass er dir irgendwann in deinem Leben begegnet ist. Wenn Jesus der Herr in deinem Leben ist, dann bist du eben dieses gottesgeliebtes Kind, was in den vergangenen Predigten auch immer wieder vorkam. Und damit bist du sein Erbe. Gott macht das Unmögliche möglich. Und auf Grundlage dieses Wissens, es kommt gar nicht auf dich an, oder was du leistest, oder was du tun kannst, oder wie du bist, kannst du all die Dinge des vergangenen Jahres zu Jesus jetzt bringen. Die Dinge, die toll gelaufen sind. Danke, Jesus, dass du mir das geschenkt hast. Dinge, die du gut gemacht hast, Dinge, bei denen du Fortschritte erlebt hast oder Dinge, die dir geschenkt worden sind. Bedank dich bei Jesus, weil er ein guter Herr ist und er es dir geschenkt hat. Genauso die Momente, die dein Gewissen im Moment belasten. Danke, Jesus, dass du mich siehst wie die Hagar und dass du mich trotzdem dem liebst und mir vergibst und mir eine Perspektive auch auf das kommende Jahr geben willst. Heute ist ja bei ganz so vielen so ein Reflexionstag. Nimm Jesus in diese Reflexion mit rein und dann bitt ihn, dir zu zeigen, ob noch irgendwelche Schritte folgen können. Um Vergebung bitten, wo du Menschen verletzt hast. Dem schwierigen Kollegen eine Gottes Segen fürs neue Jahr WhatsApp schicken. Seitblocker auf dem Smartphone einrichten, damit du manche Seiten nicht mal laden kannst. Dir einen Bibelleseplan fürs neue Jahr suchen. Und irgendwann starten Ewald und ich auch wieder. Deine Wünsche und deine Prioritäten an Gott abgeben. Ebenso deine Sorgen vor dem, was im neuen Jahr vielleicht kommen wird. Auch deine Enttäuschungen des vergangenen Jahres. Gott, das waren harte Punkte gewesen, aber ich darf sie dir bringen, weil ich weiß, dass du mich liebst und dass du in all dem da bist und dass ich es einfach aus deiner Hand nehmen kann. Immer mit diesem Wissen, du bist Gottes geliebtes Kind und wie es Paulus formuliert, Kind der Verheißung. Es kommt nicht auf dich an, sondern auf Jesus, der da ist. Deinem Gott, der dich sieht, liebt und das auch im Jahr 2024 tut. Und der deinen Glauben bewahren wird auf den Tag Christi hin. Denn Gott macht das Unmögliche möglich. Amen.